NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
29. Juni 1924. Das erste Hörspiel wird im deutschen Radio ausgestrahlt.
Achtung, Achtung!
Wir wollen jetzt aufnehmen. Jetzt funktioniert's auf einmal. Warum hat es denn vorher nicht funktioniert? Himmel, Arsch und Zwirn.
Das Hörspiel ist nämlich...
An die, die dies hören, ein Hinweis auf den Ohren-Mund-Verbund, den Ohr-Ohr-Verbund und den Ohr-Hirn-Verbund.
Was ich vom Hörspiel fordere, ist, es muss akustisch befriedigen.
Hier, die Eierbecher an der Wand, das alles ist mein Leben. Das wird immer mein Leben sein. Ich kann ohne das nicht leben. Und ich weiß, nach diesem Hörspiel machen wir noch eins und dann noch eins und dann noch eins. Ja, ich kann ohne Hörspiel nicht leben. Das ist eben einfach meine Welt.
Jetzt sind wir hier im Regieraum. Das ist sozusagen das Herz eines jeden Studiokomplexes. Ein Studio besteht natürlich aus einem Aufnahmeraum und dem Regieraum und dem Tonbearbeitungsraum. Also im Regieraum steht das Mischpult, dort sitzt der Toningenieur. Und durch die Scheibe kann man natürlich in den Aufnahmeraum hineinsehen. Sieht ein bisschen aus wie ein Aquarium. Also ich könnte mir auch manchmal vorstellen, dass da so Fische vorbeischwimmen.
Es gab keine Hallräume. Keine Geräuschplatten fabrikmäßig hergestellt. Was man benötigte als Spielleiter, als Dramaturg, als Schreiber von Hörspielen, das musste man einer noch in den Kinderstuhen steckenden Technik ablisten oder selbst erfinden.
Es wird Sie doch sicher interessieren, etwas über die Entwicklung des Hörspiels zu erfahren.
Guten Abend, meine Herren.
Ich kenne Sie doch, glaube ich.
Und ob Sie mich kennen, Herr Doktor? Oh ja, Sie kennen mich. Ich war vor einigen Tagen im Büro bei Ihnen.
Ach, das ist der verrückte Zauberer, der vor einigen Tagen engagiert sein wollte.
Was wollte er denn?
Er wollte im Rundfunk zaubern. Das muss man doch sehen, das geht doch nicht.
Zauberei auf dem Sender von Hans Flesch gilt als erstes deutsches Hörspiel. Ausgestrahlt wurde es im Oktober 1924. Davor sprach man nur von Funkspiel oder Sendungsspiel. Einer dieser Vorläufer, Lancelot und Sandereien. Ein Hörstück, das noch völlig ohne Geräusche auskommt, gesendet heute vor 85 Jahren. Ein gutes halbes Jahr also, nachdem aus Berlin zum ersten Mal Radio zu hören war.
Hallo, hallo, hier Radio Berlin. Auf Wellenlänge so und so sende ich dir Küsse hin.
Wie jede Neuheit wird auch das Radio belächelt von den alteingesessenen Kulturschaffenden. Schauspieler wie Schriftsteller rümpfen die Nase. Alfred Döblin, genau wie Bertolt Brecht, ein Radiofreund der ersten Stunde, sagt noch 1929 über seine Kollegen.
Von den Autoren will noch immer ein mächtiger Teil, man möchte sagen unbesehen, nichts vom Rundfunk wissen.
Das neue Medium werde
für etwas Vulgäres, für Unterhaltung und Belehrung plumper Art gehalten.
Doch das Radio gewinnt immer mehr Fans. Mitte 1924 sind es noch 100.000. 1929 schon mehr als 3 Millionen Zuhörer, auch für das noch junge Hörspiel.
Das Hörspiel ist nämlich...
Ab 1929 beginnt damit einem Schlag die Zeit des literarisch relevanten Hörspiels in Deutschland. Viele Radioadaptionen bekannter Bühnenstücke werden gesendet, aber plötzlich schreiben nahezu alle bedeutenden deutschen Schriftsteller auch fürs Radio. Günter Eich,
Erich Kästner,
Hans Kaiser,
Walter Bauer,
Eduard Reinacher.
Achtung, Achtung! Meine Damen und Herren, wir bringen jetzt das Hörspiel Der Narr mit der Hacke von Eduard Reinacher. Hören Sie, meine Damen und Herren. Ping, 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 ping. So geht es nun Stunde für Stunde, Tag für Tag.
20 Jahre später. Mit dem Fahrstuhl geht es in die Katakomben des Westdeutschen Rundfunks in Köln. Hier im dritten Untergeschoss liegt eines der modernsten deutschen Hörspielstudios, das Studio 3 des WDR.
So, das sind die Türen. Man muss durch zwei Türen, also durch eine Schleuse hindurchgehen, damit das akustisch auch möglichst abgedichtet ist. Die zweite Tür. So, und jetzt betreten wir den Aufnahmeraum. Tür zu.
Die Großproduktion des Ken Follett-Bestsellers Tore der Welt erhält gerade den letzten Schliff. Regisseur Martin Zülker braucht noch ein paar Schreie für eine mittelalterliche Folterszene.
Nein! Nein!
Ja. Okay, pass auf.
Also, stopp, Entschuldigung. Mach nochmal Amen Solo. Jetzt warst du doch deutlich leiser als in der ersten Version. Ja. Wenn wir das zusammenschneiden wollen, ist es schwierig für uns. Verstehe. Mach nochmal so einen kleinen Zitterer. Angst, Amen.
In dem Zehnteiler Tore der Welt wirken an die 70 Schauspieler, 20 Komparsen, ein ganzes Rundfunkorchester, ein Rundfunkchor und zwei Laienchöre mit. Die Mammutproduktion wird auf 48 verschiedenen Tonspuren abgemischt, alles in digitaler Technik. Die Schauspieler sprechen ihre Texte trocken ein. Sämtliche Geräusche übernimmt ein professioneller Geräuschemacher.
Ja, das ist eine ganz körperliche Arbeit, die er da gemacht hat. Der konnte mit beiden Beinen zwei unterschiedliche Personen laufen gleichzeitig. Er hatte verschiedene Schuhe an, eine war eine Frau, das andere war ein Mann. Einer hat noch Lederkluft an, hat in einem Arm sozusagen das Leder, auf dem anderen einen Nonnenhabit. Und das hat er gegeneinander verrieben und konnte sozusagen eine Nonne und einen Soldaten gleichzeitig miteinander laufen lassen. Jetzt gehen wir gerade auf diesen Steinboden. Früher hat man ja in den Hörspielstudios alles sehr theatral inszeniert. Wir können auch mal die Treppe raufgehen. Früher hat man alles sehr theatral aufgenommen. Das heißt, man hat die Räume realistisch nachgebaut, den Schauspielern richtig die Wege gezeigt und dann eine Szene komplett wie im Theater abspielen lassen, Tür auf, Wege erklärt, richtig choreografiert. Das macht man heute nicht zwangsläufig so. Früher gab es keine andere Möglichkeit, aber heute hat man auch Effektgeräte und das ist natürlich mit der heutigen Technik manchmal möglich, authentischer zu klingen oder durchsichtiger bei einer komplizierten Mischung, als wenn man alles sofort aufnimmt.
In den Anfängen des Hörspiels kann man von solchen akustischen Möglichkeiten nur träumen. Bis 1930 werden sämtliche Hörspiele ausschließlich live gesendet, da es noch keine Geräte zum Aufzeichnen gibt. Mit Beginn des Zweiten Weltkriegs muss das deutsche Hörspiel eine Pause einlegen. Die Nazis vereinnahmen auch den Rundfunk.
Hier bin ich, mein Junge. Warum denn so wild, so erhitzt?
Großmutter, ich habe den Führer, ich habe Adolf Hitler gesehen.
Jenseits des großen Teiches ist man dagegen etwas experimentierfreudiger.
Meine Damen und Herren, das ist das Unheimlichste, was ich jemals gesehen habe. Was ist das? Da kriecht jemand aus der oberen Öffnung, jemand oder etwas. Ich sehe aus diesem schwarzen Loch zwei glühende Scheiben herausspähen. Sind das Augen? Es könnte ein Gesicht sein.
Während in den USA die Menschen durch das geniale Hörspiel Krieg der Welten in Panik geraten, vor einem Angriff durch Marsmenschen, bringt Deutschland den realen Terror über die Welt.
Achtung, ich rufe noch einmal Stalingrad.
Hier ist Stalingrad. Hier ist die Front an der Wolga.
Achtung, noch einmal die Lapplandfront.
Nach der Kapitulation werden zunächst 7 Monate lang gar keine Hörspiele gesendet. Dann folgt die zweite große Blütezeit und die des Fürsten unter den Radiodichtern überhaupt.
Was ist denn das für ein Geräusch? Ach, das ist weiter nichts. Das ist der Lift.
Ach so.
Günther Eich. Eich und das sogenannte Eichmaß geben in den 50er und 60er Jahren den Ton an. Wie kein anderer steht er für das sogenannte literarische Hörspiel. Vor allem mit seinem Stück Träume sorgt Günther Eich 1951 für Furore. In einem der 5 Albträume fressen Termiten langsam aber sicher ein Haus auf, bis es einstürzt. Ihre nagenden Geräusche hört man schon, während alles noch in Ordnung scheint.
Hast du Hunger, Mama, oder willst du etwas trinken?
Nein, bleib hier. Ich hab doch im Zug gegessen. Komm, setz dich neben mich.
Ja. Träume begeistert die Kritiker und schockt die Hörer, denen die moderne Kost zum Feierabend dann doch etwas zu schwer ist.
Sind Sie dafür zuständig, da irgendwelche Beschwerden anzunehmen?
Warum möchten Sie sich denn beschweren?
Was? Weil es ja grauenhaft, was Sie da den Leuten auftischen.
Ja, was wollten Sie denn hören? Was haben Sie denn erwartet?
Bisschen was Nettes, aber doch nicht so einen saumäßigen Kram von Kindermord und von allem möglichen Scheiß. Also das ist ja der Gipfel der Frechheit, abends im Radio solche Dinger durchzubringen.
An den erregten Reaktionen sieht man, welch wichtige Rolle der Hörfunk zu dieser Zeit noch spielt. Man verabredet sich, um gemeinsam vor dem Radioapparat den Geschichten zu lauschen. Wie ein Theaterbesuch wird der wöchentliche 20 Uhr Hörspieltermin eingeplant. Radio ist Kult. Doch dann ändert sich mit einem Schlag alles. Das Fernsehen kommt auf. In rasanter Geschwindigkeit übernimmt das neue Medium die bisherige Funktion des Radios.
Die traditionellen Sendezeiten des Hörspiels, nämlich die Abendstunden, boten keine Garantie mehr dafür, dass man dort ein großes Publikum bekam.
Das Radio wandelt sich Stück für Stück zum Nebenbei-Medium. Das Hörspiel sucht sich seinen Platz in den Kulturprogrammen, mit viel weniger Hörern, dafür aber Platz für Experimente.
Das Ohr reicht weiter als alle anderen Rezeptionsorgane. Das Ohr geht um die Ecke, das Ohr drückt sich durch die Wände, das Ohr koordiniert die Umwelt trennscharf.
Schon länger werden Rufe nach Veränderung laut. Eine moderne, junge Form, das sogenannte neue Hörspiel, entwickelt sich. Es herrscht Aufbruchsstimmung. Plötzlich haben auch junge, unbekannte Autoren eine Chance. Musik und Geräusche stehen gleichwertig neben dem Wort. Die akustische Kunst wird zum Begriff der Stunde.
Das Hörspiel, nämlich...
Die Einführung der Stereophonie revolutioniert die Tontechnik. Der Kreativität sind keine Grenzen mehr gesetzt. Es folgt eine Explosion der Formenvielfalt. Die Spanne reicht vom reinen O-Tonstück bis zum Pop-Hörspiel.
Ein Hörspiel muss nicht unbedingt ein Hörspiel sein. Das heißt, es muss nicht den Vorstellungen entsprechen, die ein Hörspielhörer von einem Hörspiel hat. Ein Hörspiel kann ein Beispiel dafür sein, dass ein Hörspiel nicht mehr das ist, was lange ein Hörspiel genannt wurde. Deshalb ist ein Hörspieltext nicht unbedingt ein Hörspieltext.
Mitte der 80er Jahre dann der zweite große Einschnitt in der Geschichte der Radiokunst. Die Einführung des dualen Rundfunks, sprich der Auftritt der privaten Konkurrenz. Plötzlich sieht sich auch die Hörspielszene dem Markt ausgeliefert und muss reagieren. WDR3-Programmchef Karl Karst erinnert sich in der Produktion Äther-Dramen, die sich mit der Geschichte des Hörspiels beschäftigt.
Wir hatten vorgeschlagen, Umberto Eco in 6 Folgen einer Stunde, also insgesamt 360 Minuten, zu produzieren. Mir wurde dann die Frage gestellt, ob wir anstatt 6 mal 60 nicht 60 mal 6 Minuten produzieren könnten. Und ich glaube, diese Anekdote macht deutlich, in welcher Zeit wir uns damals zu Beginn des dualen Systems befanden.
Mit Hörbuch- und Hörspieladaptionen bekannter Klassiker starten die ARD-Rundfunkanstalten einen Trend, der der Kultur des Zuhörens einen regelrechten Boom beschert und der bis heute anhält. Die Radiosender kooperieren mit Verlagen, die inzwischen längst zur Konkurrenz geworden sind, WDR-Hörspielchef Wolfgang Schiffer.
Es gibt, glaube ich, um die 400 ungefähr. Sie haben sich auch insofern verselbstständigt, als sie natürlich zum Teil selbst jetzt auch Lesungen, das heißt Hörbücher, auch selbst produzieren.
Der Begriff Hörspiel wird heute oft gleichgesetzt mit hörspielartig inszenierten Hörbüchern. Doch die sind nur ein kleiner Ausschnitt aus dem vielfältigen Angebot der Radiosender.
Man muss immer da handeln, wo man ist. Da ist
Handlung. Du bist hier im Café und die sind da draußen auf der Straße. Also,
aber wir haben es doch gesehen. Sein.
Ja, es ist ja schon wieder vorbei. Flupp, ist es wieder vorbei. Und in 10 Minuten kommt was Neues, da kannst du dich dann da einmischen.
Der WDR hat in den letzten 10 Jahren alleine 8-mal die höchste Auszeichnung gewonnen. Den Hörspielpreis der Kriegsblinden. Zuletzt 2009 für Ruhe 1 von Paul Plamper. Menschen in einem Café schauen mit an, wie vor dem Fenster eine Frau zusammengeschlagen wird und keiner greift ein. Auf dem Ladentisch landen solche Hörspiele leider so gut wie nie. Zu speziell, sagen die Verlage, die sich vor allem für die massenwirksamen Stoffe interessieren. Noch einmal WDR-Hörspielchef Wolfgang Schiffer.
Das Originalhörspiel, dem unsere besondere Aufmerksamkeit gilt, findet auf dem Markt, auf dem Hörbuchmarkt leider ein geringeres Interesse. Das ist aus deren Sicht auch legitim, denn es gibt einen unterschiedlichen Auftrag. Ein Hörbuchverlag muss Zahlen im Regal rumdrehen, das heißt, er ist gewinnorientiert. Wir haben einen öffentlich-rechtlichen Kulturauftrag und dazu gehört eben auch die Weiterentwicklung akustischer Kunstformen.
Und ich weiß, nach diesem Hörspiel machen wir noch eins und dann noch eins und dann noch eins, ja. Ich kann ohne Hörspiel nicht leben, das ist eben einfach meine Welt.
Im Zeitzeichen erinnerte Hanna Immich an die Geschichte des Hörspiels, die am 29. Juni 1924 begann. Redaktion Ronald Feisel. Zeitzeichen morgen über die Missionare der Rheinischen Missionsgesellschaft in Afrika.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.